wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuer-Podcast von Streckmark Schwedhelm.
Mein Name ist Markus Wollweber.
Mein Name ist Burkhard Binnewies.
Bei uns gibt's spannende Diskussionen,
spannende Themen,
spannende Persönlichkeiten aus dem steuerrechtlichen Bereich.
Finden wir heraus, was vielleicht doch noch geht. Wir haben heute Professor Dr. Guido Förster zu Gast und freuen uns sehr über Sie, Herr Förster, dass Sie heute mit uns den Podcast bestreiten. Sie haben sowohl das Studium der Betriebswirtschaftslehre als auch das juristische Studium in Köln absolviert, haben dann einen kleinen Ausflug nach Aachen gemacht zur Promotion, sind dann aber wieder zur Habilitation nach Köln zurückgekehrt. Und jetzt muss man natürlich, wir sitzen hier in Köln, zu unserer Schande berichten. Dann sind Sie nach, jedenfalls über den Umweg Hannover, nach Düsseldorf abgewandert und waren dort lange Jahre Inhaber des Lehrstuhls für betriebswirtschaftliche Steuerlehre und haben dort letztlich dann Steuerlehre, Steuerrecht gelehrt an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und haben dann im Dezember, glaube ich, oder Oktober 2023 dort ihre Tätigkeit beendet und sind emeritiert. Und heute haben wir sie natürlich unter anderem und insbesondere als Gast hier, weil sie eben Mitglied der Expertenkommission waren oder sind, die das Bundesfinanzministerium auf den Weg gebracht hat zur Vereinfachung des Unternehmenssteuerrechts. Als ich als junger Anwalt Mitte der 90er Jahre bei Streckmark Schwedhelm angefangen habe und das erste Gesetzreformpaket kam und über dem neuen Gesetzentwurf stand zur Systematisierung und Vereinfachung des Steuerrechts, bin ich nervös bei Herrn Streck aufgelaufen und habe gedacht, Herr Streck, schaffen die unsere Tätigkeit ab? Und hat Herr Streck sich zurückgelehnt und gelächelt und hat gesagt, Herr Binnewies, machen Sie sich keine Sorgen. Über jedem Steueränderungsgesetz steht das Ziel der Systematisierung und der Vereinfachung des Steuerrechts. Ich habe noch nie gesehen, also er damals, dass es gelungen wäre. Heute, fast 30 Jahre später, muss ich auch sagen, ich habe noch nie gesehen, dass es wirklich gelungen wäre. Und ich glaube aber, dass das Besondere an diesem Entwurf und an diesem Vorschlag ist, dass man innerhalb des bestehenden Systems bleibt. Insofern könnte man sagen, es ist kein großer Wurf. Aber es wird deswegen aus meiner Sicht zum großen Wurf, weil man eben innerhalb der Leitplanken des bestehenden Unternehmenssteuerrechts bleibt und dann aber den Finger in die Wunde legt oder in die vielleicht auch zahlreichen Wunden legt und versucht, diese zu heilen. Und das ist, glaube ich, etwas Neues an diesem Entwurf, zu dem wir gleich inhaltlich kommen. Aber vielleicht zunächst die Frage, wie sind Sie überhaupt zum Steuerrecht gekommen?
Ja, wie bin ich zum Steuerrecht gekommen? Ich glaube, das war wie bei vielen Zufall. Ich hatte das nicht von vornherein geplant. Als die Schule endete und ich 19 Jahre alt war, hat sich für mich natürlich die Frage gestellt, was mache ich jetzt eigentlich? Und dann habe ich überlegt, was da in Frage kommt und bin eigentlich ohne jetzt großen Anlass auf die Idee gekommen, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Das könnte ein sehr interessanter Beruf sein. Und dann habe ich mich erkundigt, was man dafür besser studiert. Und da hat mir der Berater seinerzeit gesagt, da studieren Sie am besten Betriebswirtschaftslehre. Rechtswissenschaft war auch sozusagen in meinen Fokus geraten. Aber dann habe ich mit Betriebswirtschaftslehre angefangen. Und ich wollte einfach eine andere Stadt kennenlernen. Ich komme aus Norddeutschland und habe gesagt, jetzt musst du mal das Studium benutzen, um einfach eine andere Stadt kennenzulernen. Und habe mich dann in Köln beworben, habe dann auch einen Studienplatz da bekommen und habe dann angefangen mit BWL. Aber weil mich das nicht ausgefüllt hat, habe ich dann 2 Semester später auch mit Jura angefangen. Das ließ sich relativ gut vereinbaren. In Jura war es ja doch so, dass es eher darauf ankam, die Klausuren mitzuschreiben und die Hausarbeiten mitzuschreiben. In der Vorlesung wurde der Stoff eher etwas dröge dargeboten. Ich möchte jetzt den damaligen Lehrern nicht zu nahe treten, aber ich habe es persönlich so empfunden. Und das ließ sich dann mit der Betriebswirtschaftslehre gut vereinbaren. Ja, und tatsächlich bin ich dann bei Steuern geblieben, weil mich der damalige BWL-Steuerlehre-Inhaber Gerd Rose fasziniert hat. Das war ein toller Hochschullehrer. Der hat es geschafft, in den Studierenden den Willen zu wecken. Dem musst du mal zeigen, dass du was auf dem Kasten hast. Das war faszinierend. Ich weiß gar nicht, wie er es gemacht hat. Aber hat das irgendwie geschafft. Und deswegen hat mich also Steuern wirklich angezogen. Ich habe das volle Steuerprogramm in Köln seinerzeit gemacht. Was bedeutete, dass man Steuern eigentlich zweimal machte, weil es damals 2 BWL-Steuerlehre-Lehrstühle gab. Und daneben habe ich auch noch Steuerrecht gemacht, was natürlich sich mit Jura auch gut vertrug. Das konnte man aber in die BWL mit einpflegen. Und dann habe ich eben so interessante Persönlichkeiten wie Herrn Tipke kennenlernen dürfen, was auch viel Freude gemacht hat. Wobei ich ein bisschen kritisch sagen muss, er hat immer viele Dönekens erzählt und man hat sich dann am Ende der Vorlesung manchmal gefragt, was ist eigentlich heute Inhalt gewesen? Und so war das Studium. Ja, und dann hat sich einfach die Gelegenheit ergeben, danach einen Assistentenjob zu kriegen. Herr Herzig, der damals Schüler von Herrn Rose gewesen war und sich habilitiert hatte, hatte in Aachen einen Lehrstuhl bekommen. Und dann bin ich dort nach meinem Examen in der BWL nach, ja, und um nochmal auf den Rechtswissenschaftsbereich zurückzukommen, dann musste ich mich irgendwie entscheiden, mache ich jetzt Rechtswissenschaft auch noch zu Ende, mache ich das Staatsexamen oder beide Staatsexamina oder promoviere ich und dann, ja, irgendwann kommen dann die Entscheidungen im Leben, die Zeit wird enger und dann musste ich eben Rechtswissenschaft ohne das Staatsexamen beenden. Insofern habe ich studiert, habe alles gemacht, da alle Scheine erworben, aber habe dann nicht mehr die Examina machen können. Ich bewundere die Doppelbänder-Leute, die das haben, aber für mich ging es nicht.
Nee, an sich aus Ihrer Sicht eigentlich Juristen einerseits und BWLer andererseits völlig unterschiedlich dem Steuerrecht oder ist das eigentlich angenähert?
Also im Ausgangspunkt würde ich sagen, nähern die beiden Professionen sich etwas unterschiedlich, aber in der Praxis nähert sich das dann an. Also ich denke, die Betriebswirte denken in Ziel-Mittel-Relationen. Wo stehe ich? Wo will ich hin? Welche Wege gibt es? Welches ist der für mich optimale unter Sicherheitsaspekten, monetären Aspekten, welchen auch immer? Und die Juristen denken nach meinem Dafürhalten eher so in Fallprüfungsschemata. Hier ist eine Rechtsnorm, welche Tatbestandsmerkmale, wie werden die definiert? Und jetzt muss man abchecken, ob die erfüllt sind oder wie ich sie erfüllen kann. Da ist der gestalterische Moment nicht so drin. Während bei den BWLern dieser gestalterische Moment drin ist, aber die Genauigkeit des Arbeitens dann etwas darunter leidet, weil man dann manchmal in einer kreativen Idee bestimmte Voraussetzungen überspringt. So, und da ist klar, sozusagen die BWLer, die dann im Steuerrecht später tätig sind, die müssen sich natürlich dann mit der genaueren Arbeitsweise der Juristen auch auseinandersetzen und die lernen. Und man stellt fest, bei den Juristen ist es oft so, dass die dann eben dieses gestalterische Element auch in ihre Arbeit integrieren. Bei Ihnen ist ja auch in der Praxis, habe ich gesehen, die Steuergestaltung ein wichtiger Aspekt.
Ja, aber ich glaube, was ein großer Unterschied dann zu den Betriebswirten tatsächlich ist und was ich, wenn ich gefragt werde, was macht ihr eigentlich oder was macht ihr nicht? Das Erste, was ich erwähne, was wir nicht machen, ist Steuerplanung. Also genau das, was Sie eben beschrieben haben, da ist ein Ziel, da ist ein Weg. Wie erreiche ich den, sowohl unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, aber eben auch unter steuerlichen Gesichtspunkten. Ich sage bewusst nicht steuerrechtlichen Gesichtspunkten. So dieses planerische Element oder wenn es dann auch über die Grenze geht, dazu sind wir einfach zu klein. Wo in Europa kann ich denn mein Unternehmen am steuergünstigsten aufstellen, wenn ich es so und so strukturieren möchte? Das ist nicht Teil unserer Tätigkeit. Und da sehe ich, glaube ich, dann auch die Betriebswirte an der Front, was das anbelangt, wenn man wirklich steuerlich planen möchte.
Ja, also es mag sein, dass diese unterschiedlichen Ausgangspunkte dann später auch Schwerpunkte in der jeweiligen Arbeit darstellen. Aber ich glaube schon, dass auch in Ihrem Bereich Steuergestaltung, Planung auch eine Rolle spielt. Jetzt vielleicht nicht im Hinblick auf das monetär günstigste Ergebnis, aber vielleicht auf den Aspekt der Sicherheit. Also wenn man über ökonomische Dinge spricht, da geht es ja darum, Ziele mit knappen Mitteln zu erreichen oder trotz knapper Mittel zu erreichen. Und diese Ziele sind eigentlich nicht vordefiniert. Oft sozusagen wird dann oft das monetäre Ziel in den Vordergrund gestellt, aber das muss nicht zwingend so sein. Sicherheit kann also auch ein Ziel sein, was man zuvörderst erreichen möchte.
Wenn man als junger Forscher oder Wissenschaftler in den Bereich des Steuerrechts einsteigt, dann ist jedenfalls nach meiner Wahrnehmung unerlässlich, dass man in Kontakt mit der Praxis, also ich meine jetzt nicht sozusagen mit dem täglichen Doing eines mittelständischen Beraters, aber mit der Fallanwendung bleibt. Was ja vielleicht zum Teil auch ein Spagat ist, weil man oft in der Hochschule arbeitet, aber andererseits sozusagen den richtigen Zugriff zur Materie erst bekommt, wenn man die, das sieht man ja auch am Reformpapier, was sehr gelungen ist aus meiner Sicht, wenn man sozusagen weiß, was da die Herausforderungen sind. Was würden Sie einem jungen Forscher oder Wissenschaftler mit auf den Weg gehen, wie er diesen Spagat oder diesen Zugriff bewerkstelligen kann?
Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen, was die jungen Leute wollen. Habe ich jemanden, der in den Hochschullehrer-Nachwuchs eintreten möchte, der also hauptberuflich Forscher werden möchte? Oder habe ich jemanden, der nach seinem Studium, vielleicht auch nach der Promotion, in die Praxis gehen will? Beiden tut es gut, sich mit den praktischen Dingen auch des Steuerrechts zu beschäftigen. Nur dem, der in die Praxis gehen will, der sollte es stärker tun, als der, der dann später Hochschullehrer werden will. Natürlich ist es sinnvoll, auch als Hochschullehrer ein bisschen geerdet zu bleiben und sich mit konkretem Steuerrecht auseinanderzusetzen. Zurück zu Ihrer Frage, was würde ich denen raten? Macht während des Studiums mal ein Praktikum in einer oder verschiedenen Gesellschaften. Schaut euch
Nein,
das mal an.
Nein, nur bei Streckmark Schwedtel, Herr Förster.
Aber nehmen Sie denn Betriebswirte?
Wir würden auch Betriebswirte nehmen, selbstverständlich.
Ah, oder liegt das nur daran, dass jetzt im Moment die Arbeitskräfte knapp sind?
Nein, also wir haben in den letzten Jahren sind wir sehr glücklich, dass wir sehr erfolgreich junge Kolleginnen und Kollegen gewinnen konnten, eben auch mit exzellenten Examina und auch fast alle jedenfalls promoviert. Den Druck haben wir nicht, also wir würden jetzt nicht auf Praktikanten aus der Betriebswirtschaftslehre ausweichen, weil wir an der Juristenfront Nachwuchsprobleme hätten. Aber es ist ja eben dann auch, wie Sie eben schon herausgestellt haben, ein anderer Blickwinkel, der mit reinkommt. Und auch durch einen Praktikanten kann ein solch anderer Blickwinkel dann geschaffen werden. Insofern sind wir da völlig offen und interessiert an einem solchen Austausch auch.
Ja, also ich denke, Streckmark Schwedhelm würde den jungen Leuten auch einen Mehrwert vermitteln, wenn sie hier ein Praktikum machen würden.
Eine Frage vielleicht, bevor wir zum Inhalt der Expertenkommission kommen und da vielleicht vorwegnehmen, oder ich frage Sie offiziell trotzdem, was haben Sie uns als Fundstück der Woche mitgebracht?
Kommen wir doch zum Fundstück der Woche.
Ja, als Fundstück der Woche habe ich Ihnen mitgebracht den Abschlussbericht der Expertenkommission Vereinfachte Unternehmenssteuer. Besteuerung der Unternehmen einfacher und effizienter heißt er. 200 Seiten etwa ist er dick. Nageln Sie mich jetzt nicht auf die konkrete Seitenzahl fest. Wir haben auch ein Literaturverzeichnis hinten dran gepackt. Daran sehen Sie, dass auch einige Hochschullehrer dran beteiligt waren. Das habe ich Ihnen mitgebracht und wir können gerne darüber sprechen. Natürlich kann ich Ihnen nicht alle Details in aller Detailliertheit auseinandersetzen.
Bevor
das geht, glaube ich, aber auch nicht.
Inhaltlich werden, wie müssen wir uns diese Kommissionsarbeit vorstellen? Gibt es da häufig Präsenztermine? Ist das inhaltlich aufgeteilt zwischen den einzelnen Experten? Und wie geht man bei inhaltlichen Dissensen vor? Gibt es da Abstimmungen oder ringt man so lange, bis alle zustimmen? Wie ist das?
Und wie wird man erst berufen in diese Kommission?
Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht fangen wir sozusagen zeitlich gesehen an. Wie wird man in die Kommission berufen? Also das konkrete Verfahren ist mir unklar. Ich wurde angesprochen aus dem BMF heraus, ob ich Interesse hätte, in einer solchen Kommission mitzuwirken. Ich wusste aber auch gar nicht, wer noch alles angesprochen werden würde oder schon war. Am Ende sozusagen gab es eine Gruppe von 13 Personen, die ich erstmals kennengelernt habe in der konstituierenden Sitzung, die wir im September 2023 in Berlin in Präsenz gemacht haben. Und da hat sich dann herausgestellt, wir sind 13 Personen, etwa die Hälfte Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer und die andere Hälfte Berufsvertreter der Wirtschaftsprüfer und der Steuerberater sowie Unternehmenspraktiker. Und das war, glaube ich, auch ganz gut, nicht? Weil die einen vielleicht systematischer denken und die anderen aber die Probleme aus der Praxis genau kennen und mitbringen. Das war eigentlich sehr schön. Was von vornherein klar war, ist, dass sich das Bundesfinanzministerium, obwohl es die Kommission eingesetzt hat, nicht in die inhaltliche Arbeit eingemischt hat. Sie haben uns zwar logistische Unterstützung geliefert, wenn wir mal gesagt haben, wir bräuchten vielleicht, wenn wir diesen oder jenen Vorschlag erwägen, Zahlen, wie sich das auswirken könnte. Dann wurde versucht, die zu liefern. Aber das Bundesfinanzministerium hat keine Vorgaben gemacht, keine inhaltlichen Vorgaben gemacht und hat sich auch nicht eingemischt in die ganze Geschichte. Wir konnten immer ein Vertreter des Bundesfinanzministeriums, hat auch immer an den Sitzungen der Kommission teilgenommen. Insofern hätten wir denjenigen oder diejenigen auch immer fragen können. Aber inhaltliche Einmischung hat da nicht stattgefunden. Das war uns auch im Grunde genommen sehr wichtig. Wie muss man sich die inhaltliche Arbeit vorstellen? Am Anfang stehen natürlich die Grundfragen, die wir, sag mal, in der Eröffnungssitzung für uns geklärt haben. Und da war der Aspekt, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht eine Fundamentalreform des deutschen Steuerrechts vornehmen. Solche Ideen hat es schon gegeben, sie sind aber allesamt gescheitert. Das möchten wir nicht machen. Die zweite Frage war, machen wir alle Steuerarten oder nur bestimmte? Und dann haben wir gesagt, wir können nicht alles machen. Wir müssen uns konzentrieren und haben dann gesagt, wir konzentrieren uns auf das Ertragssteuerrecht. Auch wenn das Umsatzsteuerrecht auch interessante Sparpotenziale geboten hätte, das Erbschaftssteuerrecht sicherlich auch, das Grunderwerbsteuerrecht auch. Wir mussten uns konzentrieren. Das war sozusagen die zweite Grundentscheidung. Und eine weitere Grundentscheidung war, dass wir gesagt haben, unsere Arbeit soll sich nicht konzentrieren darauf, eine konkrete Steuerbelastungszielgröße festzulegen. Wir haben zwar gesagt, wir sind der Auffassung, dass 25% eine Zielgröße wäre, die wir unterstützen würden, aber das ist nicht der Hauptinhalt unseres Berichts und kann es auch nicht sein. Das war sozusagen die dritte Grundentscheidung. Und dann haben wir uns sozusagen weiter überlegt, wie bearbeiten wir jetzt die Probleme, die noch übrig sind und welche sind das eigentlich? Und haben so eine Art Brainstorming gemacht und 4 Bereiche identifiziert, denen wir näher nachgehen wollten. Der erste war die laufende Besteuerung von Unternehmen. Die zweite war Umwandlungen und Sanierungen. Die dritte war die internationale Unternehmensbesteuerung. Und der vierte Bereich war Prozesse, Digitalisierung und Betriebsprüfung, also vielleicht das Doing. Nicht so sehr das Recht, sondern das Doing. Und für diese 4 Bereiche haben wir dann Arbeitsgruppen eingerichtet. Und jedes Mitglied der Kommission war dann auch in 2 dieser Arbeitsgruppen vertreten, damit auch ein Austausch zwischen den Arbeitsgruppen stattfinden konnte. Und diese Arbeitsgruppen wurden dann von jeweils einem Hochschullehrer oder einer Hochschullehrerin geleitet. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sich das ergeben hat, aber es hat sich so ergeben. Und innerhalb dieser Arbeitsgruppen haben wir dann sozusagen verstärkt Sitzungen gemacht, die überwiegend in der Zeit November bis Ende März, also November 2023 bis Ende März 2024 stattgefunden haben, die viel online waren. Aber wir haben uns auch immer zu Präsenzsitzungen getroffen wieder. So muss man sich das etwa vorstellen. Mhm. Wie haben wir Dispute gelöst? Natürlich gibt es unterschiedliche Meinungen zu Detailfragen, die meistens aus unterschiedlichen Grundüberzeugungen resultieren. Und die haben wir versucht, durch Diskussion zu lösen. Und jetzt nicht durch Mehrheitsabstimmung, aber manchmal war es dann einfach eben so, stand dann eine Meinung gegen alle anderen. Und dann hat der oder diejenige gesagt, okay, dann beharre ich jetzt nicht darauf, dass meine Meinung als Mindermeinung in den Bericht aufgenommen wird. Sie sehen das an manchen Stellen. Okay. Da steht dann, die Mehrheit der Kommissionsmitglieder ist der Auffassung, dass.
Wir gucken ja immer gerne hinter die Kulissen und dieser Blick, den Sie uns gerade schon gegeben haben, der ist sicher auch für unsere Hörer hochinteressant. Das ist ja eine sehr hochkarätig besetzte Kommission gewesen, insbesondere wenn man auch die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer betrachtet, die dort teilgenommen haben. Wie muss man sich das vorstellen? Insbesondere Juristen neigen ja durchaus zur Eitelkeit. Bei den Betriebswirten ist das, glaube ich, nicht ganz so schlimm ausgeprägt. Muss man da gewisse Eitelkeiten auch erst überwinden oder war das hier vom ersten Tag an wirklich sachlich, zielkonstruktiv orientiert?
Also mein Eindruck war, dass das vom ersten Tag an sachlich und konstruktiv und zielorientiert war. Ja, wir Hochschullehrer sind ja alle kleine Grafen in unseren Grafenreichen.
Die Anwälte auch.
Aber wir akzeptieren natürlich andere Grafen und Gräfinnen. Also insofern ist das wirklich von Anfang an sehr konstruktiv und eigentlich ohne Eitelkeiten abgelaufen. Also mir sind jetzt keine irgendwie in Erinnerung geblieben. Ich glaube, es gab auch keine. Also obwohl in jeder Arbeitsgruppe auch mehr als ein Hochschullehrer oder eine Hochschullehrerin war. 2 der Kommissionen, Sie sehen das in dem Bericht der Kommission, 2 der Arbeitsgruppen wurden von Hochschullehrerinnen geleitet, von Frau Hay und von Frau Schanz. Und 2 der Arbeitsgruppen wurden von Hochschullehrern geleitet, Herr Henrichs. Und ich habe auch eine geleitet.
Wenn wir mal inhaltlich werden, also wir bei Streckmerk-Schwedheim haben unseren Hauptfokus ja auf den Mittelstand gelegt, wenn wir auch alles natürlich sonst auch abbilden. Und wenn man das erste Mal das Reformpapier durcharbeitet, dann fallen natürlich so Eckpfeiler ins Auge, dass mit dem Sonderbetriebsvermögen völlig anders umgegangen werden soll, dass also grundsätzlich als Konzept wegfällt, genau die Betriebsausspaltung. Wollen Sie da vielleicht kurz durchführen, was da so die Grundsätze sind?
Ja, das kann ich gerne machen. Das ist ja sozusagen ein Punkt, den die Arbeitsgruppe Laufende Besteuerung von Unternehmen federführend erarbeitet hat, der natürlich Auswirkungen auch in anderen Bereichen hat, Umwandlungen etwa. Also der Gedanke war, dass das Sonderbetriebsvermögen und auch die Betriebsausspaltung eigentlich komplexitätserhöht wird. Das war unser Eindruck.
Absolut.
Und den auch die Praktiker sozusagen in der entsprechenden Arbeitsgruppe transportiert haben.
Wenn ich das kurz ergänzen darf, diese Komplexität zeigt sich bei uns, wir machen ja auch steuerbare Haftung, dass unheimliche viele Schadensereignisse genau aus dem Bereich kommen.
Ja, wahrscheinlich auch aus Fällen, wo man nicht erkannt hat, ja, dass irgendein
genau.
Sonderbetriebsvermögen war. Denn hätte man es erkannt, hätte man es berücksichtigen können. Also dieser komplexitätserhöhende Aspekt war für uns der Ausgangspunkt, dass wir gesagt haben, oder die entsprechende Arbeitsgruppe gesagt hat, also da müssen wir was machen. Das müssen wir sozusagen, wollen wir als Vorschlag einbringen, dass darauf verzichtet wird. Natürlich sollen die entsprechenden Erträge dann nicht steuerfrei bleiben. Und wir haben das ja gekoppelt dann mit dem Vorschlag, insbesondere Immobilien, nicht, eine generelle Veräußerungsgewinnbesteuerung vorzusehen. Das heißt also, dieses Kommissionspapier enthält nicht nur, sag ich mal, Steuerminderungen. Ja. Wir wollen dem Staat, dem Fiskus nicht auf die Füße treten und sagen, also wir pressen euch jetzt was raus. Sondern wir haben auch Aspekte drin, die durchaus steuererhöhend wirken. Das war uns auch durchaus klar. Aber wir meinten sozusagen, dass die Abschaffung des Sonderbetriebsvermögens kombiniert werden sollte mit einer fast vollständigen Besteuerung von Immobilienvermögen. Fast vollständig, weil wir gesagt haben, also Wohnimmobilien würden wir herausnehmen, sondern wir denken eben an Unternehmen vermietete Immobilien, die bleiben in einer Steuerpflicht und wenn die veräußert werden, nach 20 Jahren soll das mit erfasst werden.
Wir streiten ja nun täglich und über viele Jahrzehnte um das Steuerrecht. Ich habe Ihnen eben schon unsere Terrasse gezeigt, die gerade hergerichtet wird für das Fest 40 Jahre Streckmerk-Schwedheim, was wir heute Nachmittag als Sommerfest feiern werden. Und gleichwohl sind wir weit davon entfernt, das deutsche Steuerrecht in Bausch und Bogen zu verurteilen. Das tue ich in meinen Vorlesungen auch nicht, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, ein Problem, und das trifft ja auch genau diese beiden Themen, Abschaffung der Betriebsaufspaltung, Abschaffung des Sonderbetriebsvermögens, eine Ungerechtigkeit oder einen großen Problembereich beinhaltet unser Ertragssteuerrecht, das ist die versehentliche Aufdeckung von stillen Reserven. Und die dann eben, wenn sie aufgedeckt sind, egal ob erkannt oder nicht erkannt, zur vollen Besteuerung in der Regel führen, was dann eben auch Existenznöte hervorruft vor dem Hintergrund des Liquiditätsproblems. Und da spielen das Sonderbetriebsvermögen und die Betriebsaufspaltung und gerade eben auch die Umstrukturierungsvorgänge ja eine ganz große Rolle. Hat diese Idee, Betriebsaufspaltung abzuschaffen, ich wäre natürlich sehr traurig, weil ein nicht unbedeutender Teil meiner täglichen Arbeit und auch meiner Vorträge beschäftigen sich mit Betriebsaufspaltung und derlei Fragen. Hat diese Idee auch dann Früchte gefunden in der Arbeitsgruppe Umstrukturierung? Denn da wirkt sich's ja vom Grundsatz her auch auf. Also die Umstrukturierung gerade im mittelständischen Bereich werden deutlich einfacher, wenn es kein Sonderbetriebsvermögen mehr gibt und wenn es das Institut der Betriebsausspaltung nicht mehr gibt.
Ja, also wir haben uns natürlich in der Kommission insgesamt bemüht, ein konsistentes Bild nachher zu zeichnen. Und das bedeutet natürlich, wenn eine Arbeitsgruppe, wie jetzt die für die laufende Besteuerung gebildete Arbeitsgruppe, die Idee entwickelt, auf das Sonderbetriebsvermögen zu verzichten, dann können wir natürlich in den anderen Arbeitsgruppen nicht so tun, als wäre alles beim Alten geblieben und uns damit nicht beschäftigen. Also haben wir in der Arbeitsgruppe über Umstrukturierung diesen Punkt aufgegriffen. Sie sehen das auch in dem Papier der Kommission und haben gesagt, was passiert denn, wenn es kein Sonderbetriebsvermögen mehr gibt? Und haben dann als erstes festgestellt, dass das natürlich eine wesentliche Erleichterung ist für Umstrukturierungsvorgänge. Denn ich muss ja jetzt Sonderbetriebsvermögen nicht mehr als Teil eines Mitunternehmeranteils mit einbringen. Ich habe kein Problem mehr, Sonderbetriebsvermögen mit zu übertragen bei § 6 Absatz 3, wenn ich vermeiden will, die dahinterstehenden Kautelen, wenn ich unterquartal übertrage. Das hat alles eine Rolle gespielt. Natürlich mussten wir uns dann in der Umstrukturierungsarbeitsgruppe mit den Fällen beschäftigen, was eigentlich passiert, wenn ich Gegenstände aus dem Gesamthandsvermögen in das nicht mehr Sonderbetriebsvermögen übertrage oder umgedreht. Mhm. Und da war unsere Lösung, finden Sie auch in dem Papier, dass wir gesagt haben, also in diesen Fällen darf es keine sofortige Entnahmebesteuerung geben, sondern die stillen Reserven werden festgehalten. Und wenn dann später mal veräußert wird, aus dem steuerverhafteten Privatvermögen heraus, dann ist das erst steuerpflichtig. Und der umgedrehte Vorgang der Einlage, da sollen natürlich auch keine stillen Reserven steuerfrei verschwinden, indem wir sagen, wir setzen den Teilwert an, wenn das dann in der Gesamthandsvermögen der Personengesellschaft landet, obwohl vorher auch schon die Wertsteigerungen steuerverhaftet waren.
Hat sich eigentlich wegen dieser Position schon der Städte- und Gemeindebund bei Ihnen gemeldet, wegen befürchteter Gewerbesteuerausfälle? Wäre eine solche Sorge begründet?
Bei mir persönlich hat er sich nicht gemeldet, aber natürlich, sag mal, ist ja die Figur des Sonderbetriebsvermögens ganz stark gewerbesteuergetrieben. Ja. Und ja, uns ist natürlich klar, dass das Auswirkungen auf die Gewerbesteuer hat. Wir sprechen das auch in dem Bericht an, jetzt nicht an der entsprechenden Stelle, sondern in der Einleitung, dass sich möglicherweise Verschiebungen zwischen den steuerberechtigten Körperschaften, Gebietskörperschaften ergeben könnten aus unseren Vorschlägen. Das haben wir schon festgestellt. Aber wir haben gesagt, wir haben ja auch Vorschläge, die in der Gewerbesteuer durchaus steuererhöht wirken können. Zum Beispiel sind wir ja der Auffassung, dass manche Kürzungen abgeschafft werden sollten. Weil unser Gedanke ist, die Gewerbesteuer zu entschlacken von überflüssigen Hinzurechnungs- und Kürzungsvorschriften, um sie dadurch einfacher handhabbar zu machen. Und da wirken hier manche Vorschläge auch zugunsten, sag ich mal, der Gewerbesteuerberechtigten. Und man könnte natürlich auch auf die Idee kommen, das haben wir auch angedeutet in dem Bericht, dass man sagt, also sollte sich herausstellen, dass zulasten der Kommunen Vorschläge gehen, dass man dann darüber nachdenken könnte, vielleicht sie mit Umsatzsteueranteilen zu entschädigen, was aus unserer Sicht den Vorteil hätte, dass die Umsatzsteuer besser planbar ist.
Es hat ja schon viele Kommissionen gegeben, die sich auf die Fahne geschrieben haben, die Gewerbesteuer abzuschaffen. Und ich glaube, keine Steuer in den letzten 30 Jahren im Hinblick auf ihre Existenzberechtigung steht so im Feuer wie die Gewerbesteuer. Und gleichwohl ist sie immer geblieben, weil bei der Abschaffung müsste man natürlich im Bundesrat die Zustimmung erhalten, was ausgesprochen schwierig wird und man sich bis jetzt auch noch nie auf ein Gegenfinanzierungskonzept, glaube ich, dann einigen konnte. Hält die Kommission also die Gewerbesteuer, also eine Sonderertragssteuer für Gewerbetreibende, für gerechtfertigt oder haben Sie sich damit gar nicht auseinandergesetzt, weil das dann wieder in den Bereich geführt hätte, wo es illusorisch wird, dass es umgesetzt wird?
Also eher das Zweite. Wir haben uns jetzt nicht intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, ob die Gewerbesteuer gerechtfertigt ist oder nicht gerechtfertigt ist, sondern wir haben gesagt, es ist völlig illusorisch, ihre Abschaffung vorzuschlagen. Das ist auch etwas, was ich meinen Studierenden immer gesagt habe, die natürlich gefragt haben, ja, warum gibt es denn eine Gewerbesteuer? Könnte man das nicht integrieren in die Einkommensteuer oder ähnliches? Da habe ich gesagt, dass, solange ich beruflich tätig bin, inzwischen bin ich ja nicht mehr beruflich tätig, aber solange ich beruflich tätig bin, wird sie sicherlich nicht abgeschafft und vermutlich auch, solange Sie beruflich tätig sind.
Davon gehe ich auch aus.
Davon bin ich weiter überzeugt, dass das so ist. Genau. Sodass wir also im Grunde genommen als Grundlinie akzeptiert haben, dass die Gewerbesteuer weiter existieren wird und dann gesagt haben, was kann man denn eigentlich tun mit der Gewerbesteuer? Und da haben wir gesagt, eigentlich möchten wir sie gerne verschlanken. Wir möchten nicht, dass sie nicht nur wie eine zweite Ertragssteuer ist, sondern auch noch mit völlig andere Bemessungsgrundlage daherkommt durch die Hinzurechnungen und Kürzungen, was dann zu Folgeproblemen führt, weil etwaige Verlustvorträge unterschiedlich hoch sind, was dann Entscheidungen beeinflussen kann von Unternehmen später wieder. Wir möchten sie vereinfachen dadurch, dass wir versuchen, die Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer an die der Einkommen- und der Körperschaftssteuer anzunähern. Das war unser Ziel. Wir haben darüber hinaus noch den Vorschlag gemacht, die Gewerbesteuer vielleicht auch auf die Körperschaftssteuer anzurechnen, weil man vielleicht dann in der Gesamtbelastung etwas tun könnte von der Höhe her. Aber das ist sicherlich ein Bereich, der mal noch genau ausgeleuchtet werden müsste im Nachgang, in welche Höhe angerechnet werden könnte, welche Anreizeffekte das genau hätte, ob man dadurch eine Verbesserung gegenüber dem Zustand jetzt erzielt. Aber der Gedanke erschien uns interessant genug.
Ja, das finde ich auch ausgesprochen attraktiv, eben vor dem Hintergrund, dass das ein pragmatisches Herangehen an eine substanzielle Verbesserung ist, die jedenfalls theoretisch die Chance hat, umgesetzt zu werden, als dass man sich in irgendwelchen Vorschlägen ergeht, wo von vornherein klar ist, das wird niemals so kommen. In der Praxis ist natürlich diese Abstrahierung der Amrechnung oder die Abstrahierung des Anrechnungsmechanismus ein Problem, weil es dann natürlich immer dazu kommt, dass Überhänge der Gewerbesteuer bleiben oder eben aufgrund von Verlusten in anderen Einkunftsquellen kein Anrechnungspotenzial bei der Einkommensteuer vorhanden ist. Das haben Sie aber nicht aufgegriffen oder ist das auch besprochen worden?
Wir haben das nicht stärker vertieft, aber es ist angesprochen worden. Sie sehen das hinten in einer Fußnote im Bereich der internationalen Unternehmensbesteuerung, wo auch sozusagen auf die Anrechnung der Gewerbesteuer eingegangen wird, in dem Zusammenhang, dass es ja auch eine Anrechnung ausländischer Steuern gibt und dann die Frage entsteht, in welcher Reihenfolge rechnen wir was wie an auf die Körperschaftssteuer. Und dabei haben wir dann sozusagen auf die Folgefragen hingewiesen, die sich daraus ergeben könnten. Aber um das zu lösen, glaube ich, bedarf es eines eigenen tiefgehenden Gutachtens. Das konnten wir nicht machen im Rahmen jetzt unserer Arbeit.
Es gibt ja dieses wunderbare, über 200 Seiten starke Werk, zum Teil ja auch zu Sanierungsgewinnen, zur internationalen Besteuerung, also noch zu einigen Themen mehr, als wir die wir bislang beleuchtet haben. Was passiert jetzt damit? Also was ist Best Case? Was ist realistisch? Was passiert überhaupt derzeit damit? Ist das was für diese Legislaturperiode? Ist das was, wo man schon über den Tellerrand rausschaut? Was ist da Ihr Eindruck?
Also in dem Papier der Wachstumsinitiative steht ja, ich glaube, in der Randnummer 16 drin, dass das BMF zwei Kommissionen eingesetzt habe und man Ergebnisse aus diesen Kommissionen möglicherweise noch in Gesetzgebungsverfahren dieser Legislaturperiode einspeisen wolle. Ich persönlich bin skeptisch, ob das gelingt oder in größerem Umfang gelingt. Ich glaube, die Kommission hat sich auch nicht Illusionen hingegeben, aber da muss ich jetzt eher meine Meinung sagen, also es ist da keine festgefügte Kommissionsmeinung, aber ich glaube, die Kommission hat sich nicht der Illusion hingegeben, dass wir sagen, also alle unsere Vorschläge werden umgesetzt. Wir haben eben dann versucht, im Rahmen, sag ich mal, der großen Grundlinien des Ertragssteuerrechts, die wir bestehen gelassen haben, Verbesserungsvorschläge im Kleinen oder auch im Mittleren zu machen, die als ein Steinbruch dienen können, wenn sie jetzt nicht umgesetzt werden, vielleicht später, wenn mal eine Regierung mehr Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen. Denn wir alle wissen ja, dass im nächsten Jahr Bundestagswahl ist und irgendwann werden die Parteien in den Wahlkampfmodus umschalten. Und das bedeutet, dass die Zeit dann natürlich zu Lasten von Sacharbeit gehen wird. Und das würde auch unsere Vorschläge betreffen. Wir hoffen natürlich, dass Vorschläge umgesetzt werden, möglichst viele sogar aus unserem Bereich. Manche sind sicherlich einfacher umzusetzen, andere vielleicht das Sonderbetriebsvermögen etwas schwieriger, weil eben Folgefragen daran hängen. Aber wir hoffen natürlich, dass möglichst viel umgesetzt wird. Wir werden jetzt von Seiten der Expertenkommission versuchen, die Ergebnisse etwas breiter bekannt zu machen. Dazu ist geplant, im Herbst diesen Jahres mehrere Webinare zu machen, jeweils einstündige Veranstaltungen, in denen, sag ich mal, Teilaspekte unseres Berichtes dann vertieft werden und auch diskutiert werden können. Uns ist natürlich auch klar, dass wir in der Kommission nicht alle Probleme haben sehen können, die mit unseren Vorschlägen verknüpft sind, obwohl wir versucht haben, sie schon auszuleuchten, tiefgehend auszuleuchten.
Ja, ich habe an einer Stelle gedacht, da wird Pest durch Cholera ersetzt. Denn wenn man das Sonderbetriebsvermögen abschafft, dass dann bei den Personengesellschaften, um Vermögensverschiebungen im laufenden Betrieb, in der laufenden Besteuerung zu verhindern, dann die VGA-Grundsätze, die Grundsätze der verdeckten Gewinnausschüttung, angewandt werden sollen. Das ist natürlich die Grundsätze der verdeckten Gewinnausschüttung auch natürlich in dem gerade mittelständischen Bereich ein Zankapfel in jeder Betriebsprüfung. Das ist völlig klar. Aber es ist natürlich auch aufgrund der Komplexität unseres Lebens nicht alles einfach zu lösen. Das muss man ja auch ganz klar so sehen. Ich glaube, oder was ich bewundere an dieser Arbeit der Expertenkommission ist, dass da ganz hochkarätige Steuerwissenschaftler Steuerrechtler daherkommen auf sanften Pfoten und innerhalb des bestehenden Systems wirklich, wie ich eingangs schon sagte, den Finger in die Wunde zu legen. Und wir hoffen, dass die ein oder andere Wunde tatsächlich durch die Umsetzung des ein oder anderen Vorschlags geheilt wird und dadurch das deutsche Steuerrecht, das Ertragssteuerrecht fortentwickelt wird und diese Fortentwicklung tatsächlich realistisch ist. Und das finde ich wirklich faszinierend an diesem Papier, denn das war bei früheren Kommissionen nicht so.
Also unsere Hoffnung ist natürlich auch, dass das Papier irgendwie Niederschlag finden wird in der Politik. Aber man weiß natürlich als Mitglied einer solchen Kommission nicht, ob das klappt, oder wir hoffen das Beste und schauen mal, was dabei rauskommt.
Ja, lieber Herr Professor Förster, die Zeit verfliegt mal wieder wie im Flug. Wir haben uns sehr gefreut, dass Sie heute als Gast uns auch gerade dieses Fundstück der Woche mitgebracht haben. Vielen Dank, dass Sie da waren und vielleicht auf bald. Ich hoffe, Sie sind auch in ganz vielen Reformkommissionen oder ähnlich gelagerten Gremien und dann laden wir Sie gerne wieder ein.
Also es hat mir Spaß gemacht, mit Ihnen heute zu sprechen und ich komme gerne wieder. Bin aber nicht sicher, ob ich noch in vielen Kommissionen sein werde, denn ich möchte auch ein bisschen den Ruhestand genießen.
Das gönnen wir Ihnen von Herzen, Herr Förster.